Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell hier auf Radio Horeb und Radio Maria. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Christenverfolgung, liebe Hörer, scheint kein Lieblingsthema unserer Medien zu sein. Vergleicht man hierzulande die Berichterstattung über den verabscheuungswürdigen Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch, Neuseeland, mit ähnlich schlimmen Attacken auf Christen, kommt man leicht zu dem Ergebnis, dass hier eine Unverhältnismäßigkeit vorliegt. Oft werden Übergriffe auf Christen in den Nachrichten nicht erwähnt, heruntergespielt oder aber die Motive verschleiert. So zum Beispiel, wenn in Nigeria muslimische Fulani-Krieger Christen abschlachten und Teile der Medien dies als Auseinandersetzungen zwischen nomadischen Hirten und sesshaften Landbesitzern bezeichnen. Selbst über die Notsituation vieler Christen in unserem Europa ist zu wenig bekannt. Kirche Not versucht daher immer wieder, verfolgten und bedrängten Christen eine Stimme zu geben, indem das Hilfswerk die Betroffenen selbst reden lässt. Und so auch wieder beim diesjährigen Pater Werenfried Jahresgedächtnis in Köln, zu dem Kirche in Not bei einem Podium Gäste aus Venezuela, der Ukraine und der Zentralafrikanischen Republik eingeladen hatte. Die Moderation der Veranstaltung lag beim Kirche in Not Menschenrechtsexperten Berthold Pelster.
Sie alle wissen das, die verfolgten Christen weltweit waren immer das Herzensanliegen von Pater Werenfried van Straten. Ihnen hat er sein Leben gewidmet, sein ganzes Wirken gewidmet. Besonders in der Zeit des Kommunismus, als Weltmächte wie China oder die Sowjetunion versucht haben, alles christliche Leben auszulöschen in ihrem Herrschaftsbereich. Bis heute werden Christen unterdrückt und verfolgt wegen ihres Glaubens. Oft aber geschieht das, ohne dass die Weltöffentlichkeit Notiz davon nimmt. Verfolgt und vergessen. Dem wollen wir etwas entgegensetzen. Deswegen haben wir heute diese Veranstaltung, deswegen haben wir dieses Podiumsgespräch und ich darf dazu ganz herzlich die folgenden Gäste begrüßen. Aus dem Herzen Afrikas, aus der Zentralafrikanischen Republik ist zu uns gekommen der spanische Comboni-Missionar und Bischof Juan José Aguirre Muñoz. Herzlich willkommen.
Muchas gracias.
Aus der Ukraine ist angereist Weihbischof Edward Kawa. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und aus Venezuela stammt der katholische Priester Padre Alvaro Valderrama Erazo. Er stammt aus Venezuela, arbeitet aber schon seit vielen Jahren in Deutschland in einer Pfarrgemeinde in München. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Den weitesten Weg hatten Sie, Monsignore Aguirre. Sie kommen aus der Stadt Bangassou im Südosten der Zentralafrikanischen Republik. Dort sind Sie Bischof seit Dezember 2000. Geboren aber sind Sie in Spanien und Sie sind Missionar und gehören zum Orden der Comboni-Missionare. Sprechen wir also zunächst über die Zentralafrikanische Republik. Seit vielen Jahren gibt es dort Unruhen, Spannungen, Konflikte. Man muss sagen, Krieg herrscht in der Zentralafrikanischen Republik. Tausende Menschen haben ihr Leben verloren. Hunderttausende sind auf der Flucht. Wie schlimm sind diese Kämpfe im Moment?
He venido de la República de Centroáfrica, donde vivo hace 38 años.
Ich komme aus der Zentralafrikanischen Republik zu Ihnen und ich möchte Ihnen zunächst sagen, dass ich dort 38 Jahre schon lebe.
Llegué con 27 años a Bangassou, la República de Centroáfrica, un país entonces muy tranquilo, muy sosegado.
Das heißt, ich bin schon mit 27 Jahren nach Bangassou gekommen in der Zentralafrikanischen Republik und damals war es sehr ruhig dort, also ein ganz normales Leben.
Las cosas se han ido complicando a causa de la codicia humana.
Aber die Situation hat sich verkomplizierter aufgrund der menschlichen Begehrlichkeiten.
Y ahora llevamos 5 años de guerra civil.
Und jetzt sind wir schon im 5. Jahr des Bürgerkrieges dort.
El pueblo centroafricano está sufriendo un calvario.
Das heißt, man kann sagen, dass die zentralafrikanischen Menschen haben dort einen wirklichen Leidensweg erlitten.
Hace 5 años entraron desde el norte mercenarios musulmanes radicales.
Das heißt, vor 5 Jahren sind aus dem Norden radikale muslimische Söldner ins Land gekommen.
La mayor parte extranjeros pagados por países del Golfo, como Arabia Saudita, como el Qatar, como Emiratos, para entrar en Centroáfrica y conquistar Centroáfrica, robar a Centroáfrica su riqueza natural.
Das waren meistens Muslime, die aus ganz anderen Ländern gekommen sind, wie zum Beispiel die Arabischen Emirate, Katar, also insgesamt aus der Golfregion, aus Saudi-Arabien. Sie wollten dieses Land erobern, sie wollten plündern, und zwar alle reichen Bodenschätze der Zentralafrikanischen Republik.
Somos una iglesia perseguida.
Wir sind wirklich eine verfolgte Kirche dort.
Solo en este año 2018 han muerto 5 sacerdotes.
Allein im Jahr 2018 sind 5 Priester zu Tode gekommen.
Nos han destruido cantidad enorme de iglesias, de capillas. Han matado a muchísimos catequistas.
Sie haben viele Kirchen bei uns zerstört, Kapellen. Viele Katecheten sind bei uns zu Tode gekommen.
Cuando hablo de musulmanes radicales, de corte yihadista, no estoy hablando de los millones de musulmanes que en el mundo son moderados y viven la fe en el Islam y en el Corán con moderación.
Ich möchte aber betonen, wenn ich von den radikalen Muslimen spreche, dann spreche ich von Dschihadisten. Das hat nichts zu tun mit den Millionen von Muslimen, die gemäß dem Koran leben, die friedlich leben, die wirklich auch den Islam leben in der ganzen Welt.
Monsignore Aguirre, nun gibt es aber nicht nur muslimische Kämpfer, Kampfverbände, sondern man hört auch, dass es eine andere Gruppe gibt, die sogenannten Anti-Balaka-Milizen. Und da lesen wir bei uns in den Zeitungen immer, dass die aus der christlichen Bevölkerung stammen. Was ist das? Was sind das für Leute?
Sí, cuando han entrado desde el norte los Seleka, que son los grupos radicales, parecidos al ISIS, parecidos al Daesh, al Boko Haram.
Ich habe ja eben erwähnt, dass aus dem Norden die sogenannten Seleka-Rebellen gekommen sind. Das sind eben diese muslimischen radikalen Gruppen, die auch mit ISIS, mit Boko Haram und so weiter vergleichbar sind.
Superarmados con Kalashnikov y con otras máquinas de guerra.
Und die auch entsprechend mit militärischem Gerät gekommen sind.
Surgieron en el pueblo centroafricano no musulmán grupos de autodefensa. Llamados Antibalakas.
Zu diesem Zeitpunkt entstanden denn aus der zentralafrikanischen Bevölkerung, die nicht muslimisch war, Gruppen der der Bürgerwehr, kann man sagen, um sich selbst zu verteidigen. Die sogenannten Antibalaka-Gruppen.
Poco a poco estos Antibalakas armados con fusiles de caza se han vuelto criminales también, tan criminales como los Seleka.
Leider ist es so, dass diese Anti-Balaka-Bürgerwehren entsprechend mit Gewehren ausgestattet war, und dann ist es gewissermaßen abgedriftet, sie sind kriminell geworden, und mittlerweile ist es so, dass sie genauso kriminell sind wie die Seleka.
Como decimos en África, cuando dos elefantes se pelean, la que más sufre es la hierba que está bajo sus pies.
In Afrika gibt es ein Sprichwort, das sagt, wenn 2 Elefanten miteinander streiten, dann ist es insbesondere das Gras, das von ihnen zerstampft wird, das am meisten leidet.
Frente a esta guerra, los misioneros, los religiosos, las religiosas, estamos con la hierba.
Ja, und in diesem Krieg, in diesen Auseinandersetzungen sind wir es gerade, die Missionare, die Ordensfrauen und die Ordensleute, die zu denen stehen, die eben auf dieser Ebene sind, des Rasens, der zerdrückt wird, der zerstampft wird.
Defendemos a la gente. Damos coraje a la gente.
Wir verteidigen die Menschen, wir versuchen ihnen Mut zu machen.
Con la gracia de Dios estamos allí dando esperanza a la gente.
Mit der Gnade Gottes versuchen wir diesen Menschen noch Hoffnung zu geben.
Y con la ayuda de iglesia, ayuda a la iglesia necesitada, Kirche y Not, podemos hacer proyectos que den esperanza a la gente.
Und es ist gerade, dass dank der Hilfe von Kirche in Not wir auch Projekte dort durchführen können, damit die Menschen diese Hoffnung noch behalten.
Bischof Aguirre, wir werden gleich noch etwas näher darauf eingehen. Jetzt gehe ich erstmal weiter in ein anderes Land. Padre Alvaro, bis vor wenigen Jahren war Venezuela eins der wohlhabendsten Länder in Lateinamerika. Heute aber leiden viele Menschen unter Hunger, die Preise für Lebensmittel sind explodiert, die Inflationsraten sind in astronomische Höhen geklettert, große Teile der Bevölkerung leben heute im Elend. Was ist da passiert?
Venezuela lebte seit bestimmt über 90 Jahren in gutem Zustand, sagen wir in wirtschaftlichen guten Zustand. Es hat sich nach und nach die Kapazität des Landes in der Politik verdorben, so dass es nicht mehr möglich war, dass die Menschen gerecht behandelt werden. Und von daher haben sich auch die politischen Gedanken von vielen Venezolanern geändert und sogar unter den Mitgliedern von Militärdienst haben sich entwickelt Gedanken in Richtung von Sozialismus, in Richtung von einer anderen Art von Politik. Die Kirche in vielen verschiedenen Dokumenten hat den Politikern davon bewahrt. Die Politiker in Venezuela in den vergangenen 40 Jahren haben sich mehr oder weniger nicht mehr konzentriert auf das Soziale, sondern auf das Eigene. Und in diesen Sinnen sind auch die wirtschaftlichen Kapazitäten von Venezuela weniger geworden. Und das Volk hat angefangen zu leiden, sogar unter Protesten. Und in den letzten 20 Jahren hat sich diese Lage von Venezuela noch schlimmer verdorben.
Aber alles begann ja mit Hugo Chavez, der, als er in den 1990er Jahren an die Regierung kam, ein Programm des Sozialismus umsetzen wollte. Er sprach vom Sozialismus des 21. Jahrhunderts, von einem sehr fortschrittlichen Sozialismus. Haben denn die Sozialisten nicht immer das Ziel, eine gerechte Gesellschaft zu gestalten? Wie konnte es dann so zu so krassen Unterschieden zwischen Arm und Reich kommen?
Ja, in Venezuela können wir nicht von Sozialismus sprechen. Es handelt sich um Menschen, die ein anderes System oder eine andere Ideologie übernommen haben. Und selbstverständlich mit den Gedanken an Sozialismus, aber nur mit den ganz bösen Gedanken von Sozialismus, haben Venezuela zunichte gemacht. In den letzten 20 Jahren haben die Venezolaner irgendwie die Hoffnung gehabt Und deswegen haben den damaligen Präsident Hugo Chavez gewählt, indem er den Venezolanern versprochen hat, eine soziale Gerechtigkeit und Frieden. Sogar, es gibt verschiedene Interviews, wo der damalige Präsident Chavez bestätigt hat, dass er die Wirtschaft des Landes verstärken wird und dass die Gewinne des Landes aufgrund von Erdöl oder anderen Mineralien zur sozialen, sagen wir, Gegebenheiten verwenden würde. Die Tatsache ist, dass dieses Geld nicht in Venezuela geblieben ist, sondern im Ausland, in vielen anderen Projekten von der Regierung ausgegeben wurde.
Padre Alvaro, vor einigen Wochen sind Sie selbst nach Venezuela gereist, unter anderem um Ihre Mutter zu besuchen, aber Sie sind auch ein bisschen im Land unterwegs gewesen. Welche konkreten Eindrücke haben Sie denn gewonnen? Wie geht es den Menschen? Wie leben sie? Wie können sie überleben unter diesen sehr schwierigen Bedingungen?
Ja, ich war auch letztes Jahr 7 Monate in Venezuela. Ich wurde von meinem Bischof berufen als Bischofvikar. Und im November bin ich wieder 1 Monat in Venezuela gewesen. Und man merkt, dass das Land eine Woche hinter der anderen eine schlimmere wirtschaftliche, menschliche, moralische, politische Situation erleidet. Wenn ich von der Venezuela rede, das Land, das ich vor 2 Monaten gesehen habe, es hat sich bestimmt geändert bis heute. Es ändert sich jeden Tag. Und es wird jeden Tag schlimmer. Was ich von Venezuela weiß und erfahre, ist, dass die Familien zerrissen sind. Die Familien wurden schon zerrissen, als der damalige Präsident über Menschenklassenkampf gesprochen hat. Davon wurden nicht wenige Menschen begeistert, und da haben sich die Mitglieder von einer Familie öfters gestritten. Das ist nicht gestiegen, aber jetzt ist noch schlimmer, weil das Land hat sich wiedergefunden, indem die viele Venezolaner entweder die zur Regierung oder zur Ideologie der Regierung gehören, als auch die dagegen sind, die treffen sich in den riesigen großen Schlangen, um irgendetwas kaufen zu dürfen. Die viele Venezolaner haben sich wiedergefunden, indem die nicht mehr zu Hause Gas oder Strom oder Wasser haben, so wie es in einem sozialen, gerechten Land geben muss. Und das, sagen wir, Schlimmste ist, dass die Familien sich letztendlich, oder viele Familien sich letztendlich gerissen haben, indem einen Sohn oder sogar einen Bruder oder der Vater oder die Mutter, eine von denen musste sich auf den Weg in einen anderen Land auswandern, und ein besseres Leben zu finden und die anderen Mitglieder der Familie zu unterstützen. Das ist eine riesige Katastrophe, und die sind bis jetzt nicht weniger als 4 oder 5 Millionen Venezolaner, die in den Nachbarländern ausgewandert sind, in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, und auch, ich würde sagen, die ausgrund von der damaligen Auswanderung von den Eltern oder Großeltern einen europäischen Pass haben, sind nach Europa gegangen.
Also eine unvorstellbar große Zahl von Flüchtlingen, Menschen, die sich nicht anders zu helfen wissen, als aus ihrer Not herauszukommen, indem sie ins Ausland gehen, in die Nachbarländer flüchten. Vor einigen Tagen am 9. Januar 2019 hat die katholische Bischofskonferenz von Venezuela eine Botschaft an das venezolanische Volk gerichtet. Und darin üben die Bischöfe scharfe Kritik an der jetzigen Regierung von Präsident Nicolás Maduro. Und die Bischöfe sprechen von einer äußerst ernsten Situation. Sie sprechen sogar von himmelschreienden Sünden, die die Regierung an ihrem Volk begeht, wegen der Misswirtschaft, wegen der politischen Fehlentscheidungen. Welche Gründe haben die Bischöfe für diese scharfe Kritik an der Regierung?
Unsere Bischöfe, so wie alle Bischöfe, sind Propheten. Und die Bischöfe haben in diesem Dokument einen Satz geschrieben, um irgendwie sowohl der Regierung als auch der Bevölkerung zu klären, was sie sagen wollen. In Oktober 1979 hat der heilige Oscar Arnulfo Romero in einer Predigt gesagt, wenn die Regierung und die Kirche einen Konflikt haben, das bedeutet keinen Fall, dass die Kirche Gegner der Regierung ist, sondern dass es schon im Voraus einen Konflikt zwischen Regierung und Volk gibt und die Kirche verteidigt dem Volk. Das hat die Kirche, also da haben die venezolanischen Bischöfe in diesem Dokument vom 9. Dezember zitiert, um damit zu sagen, dass die Situation von Venezuela ist ein Schrei zum Himmel. Ein Schrei zum Himmel, weil die Venezolaner nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Es handelt sich um die Verschlechterung von allen sozialen Ebenen. Das Wenigste, das die Venezolaner haben könnten, ist mindestens die soziale Sicherheit. Und das ist auch nicht möglich in unserem Land. Die Kirche hat auch in diesem Dokument über die falsche Legitimität der neuen Wahl von Präsident von dem Ex-Präsident Maduro. Und die Kirche hat das bestätigt, indem die Verfassung von Venezuela ganz deutlich geschrieben wurde. Der damalige Präsident von Venezuela, Maduro, hat die Verfassung, sagen wir so auf Spanisch, mit den Füßen betreten. Der hat einfach nur nach seinem Wunsch alles gedreht. Und die, ich würde sagen, nicht Gegner, sondern die Parlamentarier, die nicht für die Regierung sind, die sind die ganz große Mehrheit des Parlaments von Venezuela, die wurden von über 14 Millionen Menschen gewählt. Aber diese Wahl wurde auch von der Regierung teilweise gedreht, damit die nicht die vollkommen große Mehrheit haben. Und so, nach der Wahl, hat die Regierung sofort neue Mitglieder von Obergerichtshof ernannt, die genau bei dieser Wahl als Kandidaten nicht gewählt wurden oder abgewählt wurden.
Sie haben Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria eingeschaltet. Sie hörten vor der Musik den ersten Teil einer Podiumsrunde, der beim 16. Pater Werenfried Jahresgedenken Anfang des Jahres in Köln aufgezeichnet wurde. Gäste der Weltkirche berichteten über die Lage in ihren Heimatländern Ukraine, Venezuela und Zentralafrika. Nächste Woche werden wir dann mit dem zweiten Teil daran anknüpfen. Ihnen daheim wünsche ich weiterhin viel Freude bei Ihrem Radioprogramm und einen gesegneten Sonntag. Machen Sie es gut. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner. Musik. Für Christen wird es weltweit immer schwieriger, ihren Glauben zu praktizieren. An vielen Orten leiden sie große Not wegen ihrer Liebe zu Jesus Christus. Der Auftrag von Kirche in Not ist es, Brücken der Liebe zu bauen. Zwischen denen, die unterdrückt und verfolgt werden, und denjenigen, die bereit sind, ihnen zu helfen. Alles begann an Weihnachten 1947. Ein 34-jähriger holländischer Priester, Pater Werenfried van Straten, war von seinem Orden beauftragt worden, den 14 Millionen heimatvertriebenen Deutschen zu helfen. Und so predigte er in Belgien und den Niederlanden und bat um Hilfe. Tatsächlich löste dieser Bettler für Gott eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Später half er auch den Christen hinter dem Eisernen Vorhang, die unter schweren Verfolgungen litten. Heute ist Kirche in Not ein weltweit tätiges Hilfswerk und sammelt Spenden in 23 Ländern der Erde. Damit werden jedes Jahr über 5000 Projekte in rund 145 Ländern unterstützt. So kann die Kirche weltweit den Glauben verkünden. Und die Nächstenliebe breitet sich aus bis an die Enden der Erde. Kirche in Not hilft schnell und unkompliziert und setzt damit ein klares Zeichen der Solidarität. Zurzeit geht ein großer Teil dieser Hilfe in den Nahen Osten. Dort sind christliche Gemeinden von der Auslöschung bedroht. Die Verfolgung durch radikale Islamisten hat zu einer Fluchtwelle geführt, wie selten zuvor. Kirche in Not ist fest entschlossen, diesen vertriebenen Christen zu helfen, die trotz der verheerenden Lage ihren Glauben und ihre Hoffnung nicht aufgeben. Weltweit hilft Kirche in Not, zerstörte Kirchen wieder aufzubauen und neue Kirchen zu errichten. Gotteshäuser für das Gebet, die Spendung der Sakramente und die Stärkung im Glauben. Zu den Aufgaben von Kirche in Not gehört es auch, international die Öffentlichkeit über das oft verborgene Leiden der Christen zu informieren. Erstens mit dem Bericht zur Lage der Religionsfreiheit weltweit. Darin wird für jedes Land dieser Erde die Lage der Religionsfreiheit genau analysiert. Und zweitens mit dem Buch Christen in großer Bedrängnis, mit Berichten über einige Brennpunktländer. Schon immer gehörte das immerwährende Gebet zu den Aufgaben der Kirche. Gerade angesichts der vielfältigen Nöte dieser Welt. Kirche in Not unterstützt daher auch kontemplative Ordensschwestern. Sie beten in den Anliegen unzähliger Menschen. Kirche in Not fördert auch apostolisch aktive Schwestern, die sich um die Nöte der Menschen kümmern. Mehr als 12.000 Ordensschwestern erhalten jedes Jahr Hilfe, damit sie ihre Berufung leben können. Auch Priester brauchen unsere Unterstützung, besonders jene, die in armen Verhältnissen leben. 43.000 Priester erhalten Messstipendien von Kirche in Not, gestiftet von gläubigen Menschen mit besonderen Anliegen. Weltweit finden sich immer wieder junge Männer bereit, ihr Leben ganz in den Dienst der Kirche zu stellen. Doch Armut macht es oft schwer, diesem Ruf Gottes zu folgen. Kirche in Not finanziert daher jedes Jahr die Ausbildung von rund 13.000 angehenden Priestern überall auf der Welt. Wo die Gläubigen nicht zur Kirche kommen können, geht die Kirche zu den Menschen. Kirche in Not macht es möglich. Fahrzeuge aller Art helfen bei der Seelsorge auch in abgelegenen Gebieten. Damit schon Kinder das Wort Gottes kennenlernen können, hat Kirche in Not schon mehr als 51 Millionen Kinderbibeln in rund 190 Sprachen produziert und verteilt. Ein Buch mit wunderschönen Illustrationen. Der Start für ein Leben mit Gott. Den Glauben zu verkünden durch Radio und Fernsehen wird in unserer Zeit immer wichtiger. Dafür braucht es gute und geeignete Mitarbeiter. Kirche in Not unterstützt ihre Ausbildung. Das Kreuz ist wie ein Wegweiser für die Arbeit von Kirche in Not. Der senkrechte Balken führt uns zu Gott, der Quelle aller Liebe. Der waagerechte Balken ruft uns dazu auf, diese Liebe an unsere Mitmenschen weiterzugeben und besonders denen zu helfen, die alleine ihr Kreuz nicht tragen können. Sie werden geprüft im Glauben, wir aber werden geprüft in der Liebe.